Du kannst so viele Leute stilllegen, indem du die einfach
liquidieren quasi, ne?
Ja, genau.
Willi, ausschalten.
Nein, nicht ausschalten.
Mach ruhig weiter. Rhetorik ist beeindruckend.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 125.
Paybacks.
Hallo zusammen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couple Off mit Irene und Sven.
Wir waren heute Morgen beim WDR und Matthias wurde einfach Sven genannt. Und das fand ich so konsequent.
Zweimal, zur Begrüßung ja. Und zum Abschied.
Iris Gavritsch und Sven Renger nennen das dann einen Shit-Move in Gesprächen. Guten Tag, Iris Gavritsch und Sven Renger.
Matthias Renger, aber guten Morgen, hallo.
Sven, oh mein Gott, das gut.
Das ist gleich der erste Schitten.
Ja, war der erste Schitten schon, ja. Hallo.
Aber die Moderatorin, Elif Chanel heißt sie, ich sag ihren Namen richtig.
Ey, aber ja. Sie war wirklich sehr, sehr gut, genau. Und wahnsinnig sympathisch.
Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Sie hat gesagt, dass sie manchmal Couple Off hört und falls sie diese Folge hört, sie soll sich nicht schlecht fühlen. Das war ein ganz tolles Interview.
Hör auf, so ein People-Pleaser.
Nein, ich mach
sagen,
weiter.
Matthias.
Und das war ein wirklich
Nein,
charmanter Moment. Was
Elif soll einfach ihren Job richtig machen. Ja.
Alles klar, so können wir es auch sagen.
Ich habe übrigens diese Woche gesehen, dass Selenskyj eine Wohnung auf der Krim hatte. 120 Quadratmeter. Die Russen haben sich gedacht, okay, wir versteigern das Ding jetzt. Die kommt jetzt weg. Mhm. Kennst du diesen Immobilienmakler auf TikTok? Wanna see something unreal?
Nee.
Damit lege ich jetzt los.
Schick mir mal einen TikTok, hängen wir in die Shownotes, dann kann man sich ein Bild von dem machen, was du gerade meinst.
Ich glaube, viele kennen den.
Okay.
120 Quadratmeter, Top-Lage, richtig schöner Balkon, Blick aufs Meer und so. Mhm. Was denkst du, für wie viel Geld haben die Russen das versteigert?
Okay, sehr wenig. Sie müssen es irgendwie verscherbelt haben. Aber wenn ich die Russen wäre und ich würde Propaganda machen wollen, dann würde ich es trotzdem auch noch irgendwie glaubwürdig halten. Also jetzt nicht für 1.000 Euro oder so. Für, weiß ich nicht, eine knappe Million?
Mm-mm. Das sind 440.000 Euro und ich finde es sehr interessant, dass du direkt mit Propaganda anfängst, weil darauf will ich hinaus.
Aha.
Die haben dann noch gesagt, der Startpreis lag bei 200.000 Euro. Mhm. Was denkst du, wie viele Bieter hatte das Ding?
Na gut, wenn man es überverdoppelt, so wie ich Auktionen einschätze, die wenigen, die ich kenne, dann schon irgendwie so 15, 20 Bieter?
Nee, zwei. Und ich finde...
Einer davon war Putin selbst.
Ich finde das so eine sensationelle Nachricht irgendwie, wie du so Propaganda verpackst. Ne, dass man sagt, na, wir haben hier diese Wohnung von Selenskyj, hatte gerade mal zwei Bieter, haben wir irgendwie losbekommen. Was denkst du, jetzt kommt die Frage, was denkst du, wie viele Rubel sind das? 440.000.
Na super. Ey, du willst einfach nur meine kompletten Wissenslücken hier offenbaren. Ne?
Ich habe die auch. Ich habe das auch alles nur gelesen.
Ich habe nur ein grobes Gefühl, dass Rubel deutlich mehr sind als Euro. Also 440.000 Euro sind 2 Millionen Rubel?
44,3 Millionen Rubel.
Okay.
Und das wird wahrscheinlich in den Krieg einfließen, das Geld?
Das ist ja ziemlich leicht zu merken. 440.000 auf 44 Millionen, einfach mal 100.
Und deswegen hattest du 15 Punkte in Mathe, während es bei mir komplett komplex im Kopf wird. Und ich mir denke, okay, das werde ich mir niemals merken können. Ich werde es niemals in meinem Kopf umrechnen können. Kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt Propaganda.
Ja.
Ich fand das weird, das in den Nachrichten zu lesen. Ich habe mir gedacht, okay, was ist jetzt der Effekt? Will Putin mir sagen, der ist doch nichts wert, der Selenskyj. Ich hatte nur zwei Bieter dafür. Na, ich habe das dann irgendwie verkauft und das Geld, das nutze ich nochmal irgendwie gescheiter. Oder, das war der zweite Gedanke, ich habe ja keine Ahnung vom Immobilienmarkt auf der Krim. Ich kenne mich mit dem Immobilienmarkt einigermaßen in Berlin aus.
Ja.
Aber ich habe keine Ahnung, wie teuer sind dort Wohnungen auf der Krim. Ist das viel Geld? Ist das wenig Geld? Ich weiß es nicht.
Keine Orientierung.
Oder konnten das wirklich nur zwei Leute kaufen, weil die sonst Angst haben müssten, andere Bieter um ihr Leben, weil sie sich für eine Wohnung von Selenskyj interessieren? Aber es hat doch irgendwie eine Botschaft, oder? Das Ganze.
Vielleicht. Und das ist doch genau das Wesen moderner Propaganda. Nicht, dass man eine neue Gewissheit hat, die alte Gewissheit ersetzt, sondern dass man gar keine mehr hat, dass es alles Mögliche sein könnte, dass man so schwimmt. Mir geht's genauso wie dir. Ich stolper ein bisschen hinterher, weil für mich diese ganze Geschichte neu ist. Aber ich habe auch einen Gedanken nach dem anderen. Was ist die Message? Was ist das Narrativ? Von wem gesetzt? wer jetzt, Putin selber.
Ich frage mich, wer hat die Pressemitteilung geschrieben?
Ja, ja, ey, es geht uns wahrscheinlich, also es ist ja jetzt nur ein sehr gutes Beispiel, das du daraus gesucht hast. Uns geht es doch wahrscheinlich mit ganz vielen Meldungen gerade so, dass wir sofort skeptisch hinterfragen, von wem, wofür, wer ist gemeint, wer ist die Zielgruppe, was
weiß
soll
ich nicht,
damit
Matthias
gesagt werden?
Weil zum Beispiel Zelenskys Wohnung, mein erster Impuls war, warum ich dir davon erzählen wollte, dass ich gesagt habe, ey, 440.000 Euro mal eine Wohnung, die man sich irgendwann mal doch noch leisten könnte, weil, weil in Berlin würde 120 Quadratmeter, das würde wahrscheinlich über 1 Million kosten, weit über 1 Million.
Meinst du, es war eine Einwanderungskampagne?
Nee, ich weiß nicht.
Großen, dass man dorthin ziehen und sich eine Wohnung kaufen soll. Hier geht's noch.
Und dann im Laufe der Woche dachte ich so, warum wurde mir dieser random Fact über Zelenskys Wohnung, warum war das ein Spiegelartikel?
Ah, das ist die, ich wollte gerade nach der Quelle fragen.
Es waren wahrscheinlich auch noch andere Zeitungen. Oder jetzt zum Beispiel Israel, Gaza. Ich gucke mir gerade jeden Tag mehrere Zeitungen an. Also ich gucke mir tatsächlich auch die Bild an, ich gucke mir die Zeit an, Spiegel, New York Times, Washington Post und gucke mir halt so an, wie positionieren die sich alle? Welche News kommen nach oben? Was nicht? Wer kommuniziert was?
Welche Wortwahl für dieselben Fakten oder Informationen? Ist ja auch ein Unterschied. Welche Wortwahl, ne? Ist so unterschiedlich.
Es ist ultra spannend kommunikativ.
Ja.
Inhaltlich bin ich noch maximal überfordert mit diesem gesamten, ich verstehe noch nicht alles, was da passiert. Aber jetzt nur mal rein, unser Fachbereich, Kommunikation. Ich finde, das gab es noch nie, was jetzt gerade passiert. Zu sehen, wie unterschiedlich auch auf den ganzen Plattformen geredet wird, was mir bei TikTok reingespült wird, was mir bei Instagram angezeigt wird. Ich finde das so krass. Irgendwann mal müssen wir auch eine Folge dazu machen. Aber ich brauche noch wahnsinnig viel Zeit, weil ich merke selber, da arbeitet ganz viel bei mir im Kopf gerade.
Ist bei mir genauso.
Ja, ne? Du liest auch gerade sehr viel den ganzen Tag.
Ja, ich habe ja zum Beispiel auch diese Rede von Habeck, diese 10-minütige, in einer Story geteilt. Und bevor ich das getan habe, eigentlich aus allen möglichen Ecken überwiegend dazu Sätze gehört wie: Selbst diejenigen, die Habeck grundsätzlich verabscheuen, selbst die finden diese Rede gut, das ist die Rede, die der Kanzler hätte halten sollen und so weiter. Ne? Und mit so einem Kommentar habe ich das dann auch in einer Story hochgeladen und gezeigt und gesagt, dass ich das bemerkenswert finde, dass da anscheinend gerade irgendwo mit der Differenziertheit und so ein weitgehender Konsens hergestellt werden konnte zu dieser Rede. Und natürlich habe ich damit auch genau dadurch, dass ich das so formuliert habe, damit gerechnet, dass schon vereinzelt mir Leute schreiben würden, nee, ich gehöre zu denen, die daran was zu kritisieren haben. Wie ich das immer schätze, sind die Dinge, die dann kommen, auch wirklich aufrichtig. Das sind Kritikpunkte, bei denen ich mir denke, ah, die sind überlegenswert. Aber nicht nur. Hier und da schwappt es über zu, und deshalb ist das Populismus von ihm. Wo ich mir denke, Moment. Man kann doch das Inhaltliche, wo man nicht einverstanden ist, trennen von der ganz deutlich sichtbaren Mühe, differenziert mit Empathie für möglichst viele Perspektiven zu sprechen. Das ist ein Unterschied. Also genau das, was du auch gerade gesagt hast, ein Unterschied zwischen dem Inhaltlichen und der Kommunikation darüber.
Das finde ich das Dilemma, aber teilweise auch die starke Kraft an Social Media.
Ja.
Weil du hast jetzt zum Beispiel bei diesem Krieg, der jetzt gerade passiert, da hast du ja so viele unterschiedliche Geschichten auch. Also wenn die Leute jetzt auf deine Story kommentieren, da hast du Menschen teilweise, die selber Menschen im Gaza verlieren gerade. Oder auf der israelischen Seite. Du hast Leute, die gar nichts mit dem Thema bisher in ihrem Leben zu tun hatten. Dann gibt es Leute wie uns, die sich ihr ganzes Leben irgendwie mit Kommunikation auseinandersetzen und das jetzt mit ihrer Kommunikationsbrille die ganze Zeit sehen.
Ja.
Je nachdem, wie jemand emotional behaftet ist, eskaliert das halt gerade überall.
Ja.
Also das finde ich auch krass, wie sehr es überall gerade in den Kommentaren eskaliert. Aber ich verstehe es auch. Ich verstehe, woher es kommt. Und ich verstehe, was das Ganze mit allen macht und warum man dadurch auch extrem vorsichtig wird. Ich finde es auch sehr, sehr schwierig, überhaupt darüber zu sprechen.
Da sind wir halt gerade. Wir sind sehr vorsichtig und beschäftigen uns damit wirklich immer nur bis zu der Grenze, an der wir uns nicht mehr wohlfühlen würden, darüber hinauszugehen und jetzt mehr zu sagen.
Ja, öffentlich, genau. Aber so sich mit dem ganzen Thema beschäftigen, ist gerade extrem, sehr, sehr intensiv auf jeden Fall.
Ja.
Mich würde das total interessieren, wie ihr gerade mit dem ganzen Thema umgeht, auch so kommunikativ, was eure Gedanken da so zu Social Media sind. Ich finde diesen Austausch, gerade mit euch als Community da, extrem wertvoll.
Ja.
Sehr spannend. Also ich würde auch eure Gedanken da gerne in der Story teilen, wenn ihr Lust habt, dazu was zu schreiben. Mhm. Ansonsten, ich habe ein sensationelles Scheißproblem. Ich würde es mal anspielen.
Lass hören.
Was ist dein Scheißproblem?
Hallo Iris, ich habe ein Scheißproblem. Und zwar gehe ich total gerne in die Sauna, aber ich gehe nicht so gerne mit nackten fremden Männern in die Sauna. Deswegen bin ich vorletzte Woche in die Frauensauna gegangen, weil ich dachte, ah, entspannt, das macht mir dann nicht so viel aus. Dann bin ich da reingegangen und habe schon so komische Sounds da draußen gehört. Als ich mich dann reingesetzt habe, ist mir aufgefallen, das war eine Frau, die lag quasi in dem höchsten Regal da und hat so derbe gestöhnt, aber nicht nur so ein bisschen so warme Sauna, sondern sexuell. Und die darauffolgende, also da bin ich wieder rausgegangen, weil es verdammt awkward war. Und die darauffolgende Woche bin ich dann in die gemischte Sauna gegangen, wo sich dann zwei Männer angefangen haben zu streiten über den Werteverlust in Deutschland. Der Werteverlust war, dass der eine mit einer Badehose in die Sauna gegangen ist. Also, was soll ich jetzt machen? Ich gehe gerne in die Sauna, aber da sind die ganze Zeit Weirdos.
Weißt du was, ich drehe den Spieß jetzt um. Du hast mich vorhin Sachen gefragt, von denen ich null Ahnung haben konnte, Immobilien und so weiter. Ich weiß es doch nicht, ich bin doch nicht interessiert an dem Thema. Das gleiche gilt hier für Sauna. Du bist einfach keine Sauna-Person.
Aber ich lasse es mir nicht anmerken. Ich werde dir sehr gute Antworten geben.
Okay, ich bin gespannt. Mhm. Weil eigentlich liegt das Problem so klar auf der Hand, dass ich weiß, wie man die Frage nach der Lösung formulieren müsste. Was kann man tun, um Streit, Loriot-artigen Streit, Herr Müller-Lüdenscheid und so weiter über Werteverfall oder sexuelle Handlungen in der Sauna zu unterbinden?
Ich würde es genau so tun. Ich würde aufstehen und sagen, entschuldigen Sie, ich möchte gerne diese sexuelle Handlung unterbinden. Ich sitze auch hier. Und ich würde es einfach mal ausprobieren. Einfach zurück weird sein.
Warum? Hier gibt es noch andere Leute.
Nein,
der klassische Allmann-Satz.
Ich würde vielleicht nicht, hier gibt es noch andere Leute, sondern einfach sagen, entschuldigen Sie, könnte ich bitte diese sexuelle Handlung unterbinden?
Oder Teil davon werden.
Oder einfach entschuldigen Sie, ich möchte diesen Streit unterbinden. Mhm. Und immer mit einem entschuldigen Sie davor. Und sehr klar und sehr deutlich. Ich fände es richtig witzig, so ein Saunaordnungsamt-Mensch zu sein.
Okay.
Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem.
Ach.
Warum sind wirklich nur Weirdos in der Sauna? Ich hatte Arbeitskollegen, Männer, mit denen habe ich noch nicht mal irgendwie mal ein Wort gewechselt. Und dann kommen die auf mich zu und sagen, hey, hast du nicht Lust, mit in die Sauna zu kommen? Und ich denke mir, nein, können wir vielleicht erstmal zusammen Mittagessen in der Kantine haben oder so?
Nackt.
Ja.
Hey, ich habe die Antwort auf deine Frage. Du hast kein Bedürfnis, danach in eine Sauna zu gehen.
Ich habe Kreislauf.
Genau. Bei dir ist sowieso kein Interesse und kein Bedürfnis und alles.
Nee.
Ich würde das eigentlich schon ganz gerne machen.
Warum tust du es nicht?
Na, weil ich von dir Weirdo genannt werde. Und die Hörerin, die uns ihr scheiß Problem geschickt hat, auch. Vielleicht ist es die Tatsache, dass so viele Weirdos dort sind, dass wir nicht Weirdos, ich hoffe, du würdest mich als nicht Weirdo bezeichnen.
Nee, du bist einer, aber einer von den Guten und sie auch.
Ja. Okay, aber dass wir dann uns zunehmend dort zurückziehen.
Ihr müsst diesen Ort für euch erkämpfen. Ihr dürft nicht mehr euch einfach nur zurückziehen. Ihr müsst jetzt einfach selber irgendwelche komischen Handlungen machen oder selber einen Streit anfangen oder redet mit euch selbst in der Sauna, wenn ihr alleine da drin sitzt.
Na, um auf kreative Aktionen zu kommen, was man tun kann, um sich sein Revier zurückzuerkämpfen oder irgendwo sich durchzusetzen, dafür haben wir heute genau das richtige Thema. Das Thema.
Paybacks. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik, der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Besser könnte ein Timing ja wohl nicht sein. Ich habe die Woche tatsächlich die Racheagentur angeschrieben. Also die Alibi-Agentur habe ich in der letzten Folge erwähnt und die hat quasi wie eine Tochterfirma oder so. Und das sind die Racheprofis. Ich habe die angeschrieben. Ich habe denen eine Mail geschrieben.
Was hast du geschrieben?
Soll ich vorlesen?
Mhm.
Guten Tag. Ich bin durch Zufall auf Ihre Seite gestoßen und habe selten so augenblicklich Interesse verspürt. Ich kann ja nicht sagen, mir geht's um einen Podcast. Sie bieten einige Services an, die mich wahnsinnig neugierig machen. Vor allem Rache, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ein, wie Sie selbst dazu schreiben, geächtetes Bedürfnis, aber ich solle meine moralischen Bedenken außen vor lassen. Wie tauschen wir uns denn nun miteinander darüber aus? Sie haben ja sicher begründete Bedenken, diesen Service näher zu erklären, weil Sie ja einerseits genau dafür schon Geld nehmen könnten und andererseits schon bei harmlosen Ideen sofort das Gesetz ins Spiel kommt. Und letzteres gilt ja für mich genauso. Wenn ich meine Absichten hier schreibe, dann kommen mir sofort Formulierungen wie »Schon der Versuch ist strafbar« in den Sinn. Ich garantiere Ihnen hiermit, dass ich kein Interesse habe, Sie und Ihren Service auf irgendeine Weise zu kompromittieren. Vielleicht können Sie ab diesem Vertrauensvorschuss übernehmen und mir erklären, wie Sie vorgehen würden. Ich sage noch so viel, das habe ich jetzt erfunden, ja, worum es mir geht. Ich sage noch so viel, ich hege ein ungestilltes Rachebedürfnis an einer ehemaligen Vorgesetzten, die mich über Monate hinweg täglich schikaniert und meine Würde verletzt hat. Gespannt auf Ihre Antwort.
Es tut mir so leid, Matthias. Hätte ich das gewusst, dass ich dich jahrelang schikaniert habe.
Ich dachte an meine Zivildienstvorgesetzte, die ich auch hier schon mal erwähnt habe.
Und sogar auch im Buch erwähnt hast.
Im Buch auch. Aber ich hätte wirklich kein Interesse. Das ist viel zu lange her und für mich abgeschlossen. Dazu kommen wir dann jetzt auch in der Folge, dass das Abschließen damit ja auch anders funktionieren kann. Aber sie war einfach die Erste, die mir einfiel. Dann doch. Und genau jetzt gerade, als wir gesagt haben, das Thema, kam eine Antwort von den Racheprofis. Aber es ist leider nichts, was wir hier jetzt verwenden können, weil sie nur gesagt haben, rufen Sie uns doch gerne an, dann kommt die Nummer. Wir sind von 10 bis 19 Uhr erreichbar. Also es soll jetzt telefonisch weitergehen.
Aha.
Mhm.
Also ich kann euch sagen, wenn ich als Agentur euch telefonisch anrufe, dann wird's unseriös. Weil ich habe nämlich gelernt, man darf nichts schriftlich per Mail festhalten, sonst wird's ein bisschen schwierig. Und wenn ich eher mal anrufe, dann will ich etwas nicht so im Nachhinein festhalten.
Willst
das weiß ich dann auch immer von allen anderen, wenn die mich einfach nur zwischendrin mal kurz anrufen, weil ich immer, ah, ihr Drecksäcke, ihr wollt das einfach nur nicht festhalten. Ihr wollt nicht das schriftlich irgendwie, ne?
Ja, und man kann ja auch, ich weiß nicht, ob das generell weltweit gilt oder in vielen Ländern gilt, aber in Deutschland kannst du nicht was einfach ohne Einverständnis aufnehmen.
Das stimmt.
Ein Telefonat oder sonst irgendwas. Oder jemanden in der Sauna, der sich auf dem obersten Regal eine schöne Zeit macht, einfach aufnehmen. Geht nicht.
Ich würde so gern wissen, was diese Agentur macht. Kann da nicht Steuerung F oder so, weil so eine Dokumentation dazu machen. Ich fände das so interessant. Aber vielleicht machen die, was ich mir vorstellen kann,
ja,
die haben da bestimmt Schauspieler und sowas,
ja,
oder?
Ja, ja. Das ist es, genau das. Also das, so stelle ich mir die meisten ihrer Services vor, weil sie das wirklich sehr betonen. Und da ist wahrscheinlich auch das Geld, ne? Weil für viele andere Sachen, da verkaufst du eine Idee, da werden die Leute nicht bereit sein, Unsummen dafür zu bezahlen. Aber für einen Service, dass Schauspieler und Schauspielerinnen, die du buchst, irgendwie auftauchen und was inszenieren, eine Szene, die dein Opfer neidisch auf dich machen soll, weil du jetzt erfolgreicher bist oder so. In diese Richtung geht's, was
geil.
Die anbieten.
Ey, das könnten wir doch auch, Matthias. Du bist Schauspieler. Guck mal, ich werde die ganzen Sachen einfach organisieren.
Aber was genau? Mach mal konkret. Lass uns mal jetzt kurz was ausmalen. Warte mal, wir spielen eine Sprachnachricht ein von einer Person, die gerne Rache hätte.
Okay.
Und dann überlegen wir, was wir da inszenieren würden, weil das check ich so noch nicht.
Okay.
Ich persönlich halte von Rache eigentlich nicht besonders viel und habe auch selten Rachegelüste. Nur einmal, als eine sehr gute Freundin eine ja sehr eklige, schlimme, schmerzhafte Trennung durchgemacht hat, hatte ich mal Lust auf Rache. Ihr dann Ex-Partner hatte einen sehr komischen Tick mit seinem Vorgarten und hatte da immer einen perfekt englischen Rasen. Und mein Vorschlag war dann, dass wir ihm da ein Denkmal setzen, indem wir Kresse-Samen in Pimmelform aussäen. Und da Kresse schneller wächst als Rasen, hätte er in kürzester Zeit da immer wieder einen Pimmel drin. Denn Kresse bekommt man auch nicht so einfach wieder raus aus dem Rasen und hätten da ihn dann eine Weile beschäftigt. Leider hat meine Freundin dann Rückzieher gemacht und wir haben das nicht umgesetzt. Aber bis heute hätte ich die Aktion echt gerne gemacht.
Matthias, das ist ja sensationell. Ne? Das ist eine richtig geile Idee. Das ist ja nachhaltig. Das,
ja.
Das ist für mich hat diese Rache-Idee den Nachhaltigkeitspreis, Rachepreis 2023 verdient. Das ist richtig gut. Du tust was für die Natur und es hat auch noch Humor.
Also wir haben schon mal einen Service, den wir wirklich als Rouse auch anbieten können. Wir müssen ein bisschen Kresse-Samen besorgen und dann kann man das bei uns buchen. Auch beliebige Motive. Es muss ja nicht immer nur ein Pimmel sein.
Lass es bei unserem Nachbarn machen. Das finde ich richtig gut.
Ja, lass einfach so machen. Ohne Rache. Ja.
Ja, und jetzt als Agentur, ganz simpel, wenn du es nicht selber machen willst, würde ich sagen, weißt du was, ich habe Schauspieler.
Dann kommt Matthias Schweighöfer vorbei.
Als Gärtner.
Genau. Okay, also das wäre konkrete Anwendung für gebuchte Schauspieler. Ich verstehe.
Ja. Was ist für dich das Wichtigste an dem Thema Rache?
Ach Iris, wir machen hier mal wieder Gruppentherapie und ich bin mal wieder mit Selbsterkenntnissen hier unterwegs.
Mhm.
Ich würde wirklich nicht sagen, dass ich rachsüchtig bin, dass ich das nicht loslassen kann, wenn mir mal wehgetan wurde. Aber als Kind habe ich wirklich über die Stränge geschlagen. Also das ist das Feedback, das ich auch oft bekommen habe. Wenn ich irgendwie einmal geschubst wurde oder so, dann musste ich 10-mal zurückschubsen. Ich habe das nicht im Gleichgewicht gehalten. Und ich war jähzornig. Also das,
echt?
Ja, was du von mir einmal nur erlebt hast, wie ich mit dem kaputten Drucker umgegangen bin, ne? Das war bei mir als Kind öfter. Wenn ich Sachen schnell lernen wollte, mir wurden Jonglierteller geschenkt und wenn ich damit nicht auf Anhieb gut jonglieren Teller drehen konnte, ne, dann habe ich den Stock statt zum Drehen benutzt, um auf die Teller einzudreschen, bis sie kaputt gegangen sind.
Krass, nee, das hatte ich gar nicht.
Ich hatte richtig Wutprobleme. Und in Bezug auf andere Menschen, ich habe es nie gemacht. Also ich glaube wirklich, dass keiner sich bei mir beschweren könnte oder über mich beschweren könnte, dass ich mal schlimme Racheaktionen gebracht hätte. Aber in meiner Fantasie, Iris, puh.
Und was hast du denn für Fantasien?
So heftige, dass ich sie tatsächlich nicht öffentlich erzählen will.
Weil du so wütend bist? Oder was?
Ja.
Was?
Das ist dann aber für mich auch das Ventil. Also, dass ich es mir wirklich ausmale. Dass ich etwas machen könnte. Hast du das gar nicht?
Ich habe das wirklich überhaupt nicht. Gar nicht. Also, ich bin ganz oft verletzt oder wütend und sauer, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht gut behandelt.
Mhm.
Aber ich habe noch nie gedacht, jetzt zeige ich es dir, jetzt mache ich dich fertig oder so. Das habe ich einfach nicht. Ich denke mir jedes Mal, ich kann sowieso nichts machen. Ich bin körperlich unterlegen.
Ja, das ist aber manchmal genau der Grund, warum die Fantasie dann so aktiv wird. Weil man weiß, körperlich könnte man jetzt nicht sofort losziehen und alle irgendwie zusammenfalten. Gerade deshalb wird dann dein Gehirn aktiv und überlegt sich was.
Ich habe eher dieses Ding, dass ich es geil finde, wenn keiner weiß, dass ich es war.
Das werde ich nie nachvollziehen können. Erklär mir das.
Ja, es gab schon so ein paar Sachen. Ich glaube, einer hatten wir mal erzählt. Es gab mal einen Marketingchef, der ist neu gekommen.
Mhm.
Und der hat uns direkt klar gemacht, wir sind im Pitch, wir sind raus. Und der wusste, dass wir aber komplett finanziell von diesem einen Kunden abhängig sind.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, du kleines Arschloch. Und bin nachts auf Facebook gewesen und habe halt gesehen, was der für Scheiße teilt. Ich habe gesehen AfD-Inhalte, super rechtsradikales Zeugs. Und ich wusste es, als ich ihn gesehen habe. Wir hatten nur so einen Videocall mit ihm. Und ich wusste, dass dieser Typ in irgendeiner Form strange ist. Der hat nichts in die Richtung gesagt, aber ich weiß nicht, was es ist. Ich kann sowas irgendwie spüren.
Genau.
Komisch mit Frauen, komisch mit ausländischen Namen und so. Naja.
Dabei was
Hyperfreundliches
und etwas ungesund Sauberes. Wisst ihr, was ich meine? Damit hoffentlich.
Es war ganz komisch. Ja. Und ich hätte auch nie irgendwas gesagt oder gemacht, aber er hat uns ja direkt angegriffen.
Ja.
Direkt. So, und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert. Und dann habe ich gesehen, aha, nicht nur das, sondern der schneidet auch kleine Bonsai-Bäumchen. Das macht er auch noch, der Kleine.
Irgendwer von euch tut das bestimmt auch.
Ja, aber Leute, es gibt da manchmal einen Zusammenhang. Ja. Wo ich dann immer denke, das ist eine der weirdesten Dinge, wenn du plötzlich einen Marketingchef siehst, der irgendwelche Bonsai-Bäumchen schneidet und ihr auf chinesischen, weiß ich nicht, das waren irgendwelche Veranstaltungen.
Ja, genau.
Das ist super strange. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss den loswerden. Ich muss den sofort loswerden. Wir alle müssen ihn loswerden. Und dann habe ich mit einer Freundin von mir, habe ich dann überlegt, wie können wir den loswerden, indem wir seinem Chef klar machen, was das für ein Typ ist. Das Problem ist nur, weder ich kann das machen, noch diese Freundin kann das machen. Das kann nur die beste Freundin vom Chef machen. Wie kommen wir an sie ran? Also ihr seht, so ging das ganze Spiel. So haben wir versucht, das zu machen. Es hat am Ende geklappt. Dem Typen wurde gekündigt und ich war heilfroh. Und er weiß bis heute nicht, dass ich das war. Wahrscheinlich wird er es jetzt durch den Podcast erfahren, weil irgendjemand das ihm zuspielen wird und sagen wird, das waren vor allen Dingen du und ich.
Ja.
Und noch jemand anderes. Und die andere Person,
Die schützen wir. Folgender Einwand. Das ist zur Hälfte Rache, zur anderen Hälfte Problemlösung. Es geht um die Zukunft.
Ich glaube, das ist es. Ich bin eine Problemlöserin. Und dann weiß ich eher, mit der Rache, da bin ich nicht gut drin. Ich finde, Rache hat wahnsinnig viel mit Inszenierung zu tun.
Mhm.
Und weißt du, wer mir da einfällt?
Eine Menge Leute.
Der Mann der Inszenierung. Putin.
Ah.
Durch Putin habe ich überhaupt erst jetzt einen Zugang zu Rache bekommen. Ja, weil ich habe viel über ihn nachgedacht.
So Sätze, einfach.
Ja. Das ist echt total faszinierend. Ihr müsst mal mehr über Putin nachdenken und über diese Bilder, die wir die ganze Zeit in den Nachrichten zugespielt bekommen. Nee,
ich glaube auch, dass viel zu wenig über Putin nachgedacht wurde in den letzten Jahren.
Nein, aber guck mal. Ich habe einfach mal Putin Rache eingegeben. Diese beiden Wörter bei Google. Wie viele Artikel zu Putin und Rache? Es gibt eine ganze Doku, die heißt Putins Rache. Und dann ist mir erst aufgefallen, der Typ, der macht die ganze Zeit diese inszenierten Rachebilder.
Ja.
Als das mit Prigozhin war.
Oh ja.
War doch die ganze Zeit, oh mein Gott, Putin wird sich rächen. Wann kommt Putins Rache?
Wie eine Serie oder so, Spannungsaufbau.
Das ist es, darauf will ich hinaus. Putin macht seine ganze Regierung wie eine Serie. Denkt doch mal darüber nach, Leute, das ist total krass. Wir sind alle unterhalten davon. Wir wollen alle wissen, wann kommt die Rache.
Vorausgesetzt, wir überleben es, ja.
Bei Nawalny war das auch so. Mhm. Da war die ganze Zeit, oh, wie wird Putin darauf reagieren? Wann wird er sich rächen? Wie wird er sich rächen? Was wird er genau machen? Was wird der nächste Schritt sein? Und es ist alles wie ein krasser Serienplot. Und du guckst dir das an und auch wenn man sich viel zu Putin, die ganze Geschichte und alles so anguckt, auch die Dokus, das ist krasser Serienstoff, Mann.
Und du hast auch recht mit der großen Bildkraft. Also dieser Absturz von dem Flugzeug, das ist ja nicht, wie wir das aus Filmen normalerweise kennen, dass das Flugzeug dann angeschossen oder sonst irgendwas weiterfliegt und in einem Winkel auf die Erde zu, sondern es fällt gerade in einer schnurgeraden Linie fällt es runter. Und mich hat das erinnert, erinnerst du dich an die Geschichte? Ich habe eine griechische Sage irgendwann in den ersten Folgen mal erzählt, Daedalus und Ikarus.
Ja.
Ikarus, der zu nah an die Sonne geflogen ist, da schmilzt das Wachs, das die Flügel zusammenhält.
Ja.
Und dadurch stürzt er senkrecht ab ins Meer. Putin ist die Sonne.
Mhm.
Putin ist weit übermenschlich in dem Moment. Und er ist halt, fliegst du zu nah an mich heran, dann stürzt du senkrecht ab.
Das ist es doch, ne, dass diese Racheinszenierung sagen soll, ich bin nicht einer von euch, ich bin etwas Übermenschliches, irgendwas anderes. So.
Ganz genau. Aber jetzt pass auf, jetzt kommt hier mein großer Punkt, wo ich sage, hier kann ich dich nicht ganz nachvollziehen. Niemand auf der ganzen Welt hat ernsthafte Zweifel, ob Putin der Rächer ist. Wir wissen es alle. Wie kann es eine gelungene Rache sein, wenn du erfolgreicher bist als die Person, an der du dich rächen willst? Oder diese Person hat irgendwelche Nachteile. Du schreitest stolz voran. Und die Person weiß nie, dass du irgendwas gemacht hast. Dass du Rache geübt hast. Das ist doch keine Befriedigung, weil es keine Message sendet. Für mich ist Rache ein Message senden. Und dafür braucht man den Absender.
Ja, und ich bin Schlechterin. Ich bin People-Pleaser. Ich mach doch nicht, ich werde doch nicht irgendwelchen Leuten irgendwelche Rache-Messages geben. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Noch nie. Und jetzt weiß ich auch, was mein Problem ist. Ich sollte endlich damit anfangen. Es sagt ja auch, wenn du gut im Racheüben bist, dann bist du ein guter Stratege. Mhm. Dann weißt du ganz genau, was du irgendwie machen musst, damit die andere Person da ist, wo du sie haben willst. Und vor diesen Leuten haben wir wohl oder übel Respekt. Auch wenn das moralisch jetzt, wir sind gerade absolut nicht moralisch hier. Ja? Nee,
da haben uns ja auch die Racheprofis darauf hingewiesen, wir sollten bitte unsere moralischen Bedenken dabei außen vor lassen.
Ja, genau.
Tun wir für diese Folge heute. Ja.
Aber das ist doch krass. Und ich finde, ich habe dann auch über Trump nachgedacht. Mhm. Hast du mal, wenn jetzt Putin eine krasse Serie ist, ne, dann ist Trump einfach Trash-TV.
Ja, ist er ja auch wirklich ohne Metapher, da kommt er ja her.
Kim Jong-un ist so ein Spartensender, den du nicht empfängst. So habe ich bisher noch nie darüber nachgedacht. Moral und Politik passt sowieso nicht zusammen. Das ist immer ein Interessenskonflikt.
Was ist Scholz? Dreisat?
Scholz ist Phönix. Da schaltest du einfach ab. Das ist so stumpf, dass du überhaupt gar nicht zuhörst. Obwohl ich will nicht gegen Phönix schießen. Ich meine jetzt einfach nur so die Nachrichtenvermittlung. Es ist sehr trocken einfach.
Man müsste noch einen besseren Sender gerade finden als Vergleich, aber der macht seinen Job als Langeweiler so gut, dass man sich den Namen nicht mal merkt.
Ich finde es einfach so spannend, wie du Macht inszenierst. Also zum Beispiel Olaf Scholz würde ich sagen, er inszeniert die Macht ähnlich wie Angela Merkel mit einer Intransparenz. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, was Olaf Scholz gerade macht. Ich habe auch keine Ahnung, wie sein Leben so läuft. Ich könnte mir noch nicht mal vorstellen, wie sieht eine Instagram-Story, wenn er ein Vlogger wäre? Wie würde sein Tag aussehen? Ich habe keine Ahnung. Was isst er morgens zum Frühstück? Was beredet er mit seiner Frau? Ich weiß es nicht. Das ist aber eine Form von Macht.
Wir wissen, dass er joggen geht und sich dabei eine Augenklappe einhandelt.
Mehr wissen wir auch nicht. Bei Putin ist es sehr anders. Mhm. Er inszeniert halt alles total krass. Das hatten wir mal bei Putin Games, wo es darum geht, dass er morgens erstmal schwimmen geht. Dann hat er seine Vorkoster. Er zeigt auch seine Vorkoster.
Ja.
Er hat die Rachebilder. Mhm. Er ist der Mensch der Inszenierung.
Das stimmt. Und deshalb ist mir das ja so ein Rätsel. Denn eigentlich bist du das auch. Du liebst die Inszenierung, du liebst die Bilder, du liebst die Sprache von bildgewaltigen Messages. Auch wenn du selber nicht deinen Alltag so lebst. Aber du hast dafür eine Faszination. Warum tust du es nicht in deiner Fantasie? Warum sagst du, dass dir das Gefühl von bildgewaltiger Message-Rache so fremd ist?
Wir haben doch oft eine Faszination für die Dinge, die uns fehlen oder in denen die wir nicht gut beherrschen. Ich beherrsche die Inszenierung für mich selber nicht gut. Ich beherrsche sie aber gut für andere. Oder dass ich das genau analysieren kann. Und ja, ich finde das super spannend. Aber ich war auch so neugierig, wie unsere Community drauf ist. Wie viele von denen haben wirklich Rachefantasien? Wie gehen die damit um?
Wir haben großartige Nachrichten bekommen. Manche konkret, manche allgemein in Richtung dessen, was ich vorhin meinte, was die Fantasie dabei für eine Rolle spielt. Da spiele ich mal eine ein.
Hallo ihr beiden. Ich habe in meinem Leben leider Kontakt mit Menschen gehabt, die mir sehr viel Schlechtes angetan haben und bin seit vielen Jahren in Therapie und habe da einfach gelernt, dass die beste Rache ist, sich selber Gutes zu tun und zu schauen, dass man weiterlebt und dass man glücklich ist und sich um sich sorgt. Und das glaube ich auch. Aber dennoch stelle ich mir manchmal vor, wie ich diesen Personen von damals dermaßen in die Fresse haue oder denen irgendeinen richtig großen Schaden zufüge. Und ich sage euch ganz ehrlich, der Gedanke tut mega gut. Ich würde es natürlich niemals machen, aber der Gedanke ist richtig schön.
Das fühle ich so. Es ist für mich heilsam, mir das vorzustellen, mir auszumalen, wie ich wirklich inakzeptable, kriminelle Dinge mache, um mich zu rächen. Immer in der Gewissheit, Realität wird das nicht, aber in meiner Fantasie bin ich komplett gesetzlos.
Okay, pass auf. Nicht für alles hast du selber Verantwortung. Mhm. Ja, es gibt Menschen, die sind massiv übergriffig, machen mit dir Dinge, da kannst du nicht in Verantwortung sein. Ne? Mhm. Das würde ich jetzt mal ausklammern. Aber bei sehr, sehr vielen Themen, wo wir Rache fühlen, sind es doch einfach nur Menschen, die uns irgendwas aufzeigen, wo wir etwas verändern können. Ja. Wo wir etwas verbessern können. Also bei mir ist es dann so im Kopf, wenn ich merke, da ist eine Person, die enttäuscht mich, das tut mir wirklich weh.
Ja.
Ich brauche auch lange, um das zu verarbeiten. Aber für mich wird diese Person irgendwie so unbedeutend. Also ich denke dann gar nicht mehr über diese Person nach, weil die ist eh ein Opfer für mich.
Ja.
Also so, die kann ganz viele Dinge nicht,
ja.
Macht Blödsinn. Und dann denke ich mir, okay, was kann ich an mir verbessern, anders machen, damit mir das nicht in der Zukunft passiert.
So.
Klingt total super, kriege ich nie hin.
Nein, klingt nicht nur super, kriegst du, glaube ich, schon manchmal hin, wie ich dich kenne.
Ja, in manchen Themen ja, in manchen nicht.
Und ne? Es ist wirklich auch wieder mal ein vorgezogenes Fazit. Das ist für mich das Heilsamste am Ende dann. Ich brauche halt diese Fantasie mit den Eskalationen als Zwischenschritt. Da muss ich mir erstmal Genugtuung. Lass gleich auch mal ein bisschen auf diese Wörter, ne? Ich brauche einen Ausgleich, einen Payback, dass ich zurückzahlen kann, was mir an Zahlung abgefordert wurde, durch eine Verletzung, was auch immer. Ich muss das heimzahlen, zurückzahlen. In der Fantasie. Aber das Ziel am Schluss, das Ende meines Rachedurstes ist immer genau das, was du gerade beschreibst. Und auch dazu haben wir viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, eigentlich wirklich Rache ist für mich immer mit dem Punkt beendet, wo ich es framen kann, was mir passiert ist, als etwas, woran ich gewachsen bin, wodurch ich eigentlich was gelernt habe, weiter bin, größer bin als vorher. Und dann fühle ich mich auch noch zusätzlich größer und besser als die Person, die mir was angetan hat, wenn die überhaupt noch eine Rolle für mich spielen würde und nicht, wie du gerade gesagt hast, sogar unbedeutend wird. Aber angenommen, die Person ist noch auf der Bildfläche, man begegnet sich halt ab und zu mal. Dann fühlt man sich doch größer, wenn man nicht mal zurückschlagen musste in der Realität, sondern einen Prozess durchgemacht hat und hinterher was gelernt hat.
Absolut. Und was ich auch sehe, ich glaube, deswegen habe ich das nicht so mit diesen Rachegelüsten, mir hat die Werbung geholfen.
Mhm.
Wenn du die ganze Zeit konzeptionell arbeitest und immer wieder von 30 Leuten gesagt bekommst, die Idee ist nicht gut genug, du hast das nicht bedacht, du hast jenes nicht bedacht. Das trainiert ja dein Gehirn und das trainiert ja für ganz viele verschiedene Lebensbereiche.
Ja.
Wenn jetzt eine Person kommt und die war scheiße zu mir, dann will ich es ja jetzt nicht nur besser im Leben machen, weil ich mich dann besser fühle und mehr Sachen über mich gelernt habe, sondern der Gedanke hilft mir, ich lerne auch ganz viel über ein bestimmtes Thema. Also es gibt ja immer irgendein Thema, was jetzt die Person, ich gebe jetzt ein aktuelles Beispiel. Eine Freundin von mir ist Jüdin und ist jetzt durch diese Israel-Geschichte, sie hat sich, ich versuche es jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen, sie jetzt in meinen Augen hat sie sich mir gegenüber blöd verhalten. Sie hat einfach, weil ich nicht auf Instagram I stand with Israel gepostet habe, hat sie komplett alles, den kompletten Kontakt abgebrochen, hat mir eigentlich indirekt vorgeworfen, dass ich mit Schuld heute wäre am Holocaust und so weiter und so fort. Jetzt könnte ich ja sagen, ey, warum machst du das? Aber ich habe Ruhe behalten und habe gemerkt, ich verstehe gerade ganz viel nicht.
Und du verstehst gerade ganz viel schon.
Also, ja, aber ich verstehe ganz viel über das Thema nicht. Ich verstehe sie gerade komplett mit ihren Gefühlen nicht, aber verstehe, dass da gerade was so Großes passiert, was ich überhaupt gar nicht nachfühlen kann, dass ich jetzt erstmal das lernen muss, was da passiert, bevor ich irgendwie mit meinen Bedürfnissen ankomme.
So ist es genau, ja. Das meinte ich.
Mit meinen Bedürfnissen ankomme und sage, hey, das ist doch nicht fair, was du da sagst, hör mir doch erstmal zu. Das hat gerade gar keinen Raum, dass sie mir zuhören soll oder dass ich etwas umfährt. Das ist total unwichtig.
Ja.
Mir hilft das. Versteht ihr mich? Verstehst du mich, was ich da sagen will?
Ich verstehe dich natürlich, weil wir genau über das, was du da gerade erwähnst, ja auch viel schon zu zweit gesprochen haben und es mir ähnlich geht in dieser Situation. Also ja.
Worauf ich hinaus will ist, es geht mir, glaube ich, wieder um ganz viel Empathie. Und es gibt ja auch ganz viele andere Beispiele, die jetzt nicht so schwierig sind wie das, was ich gerade da als Beispiel genommen habe. Ich finde es ein sehr schwieriges Beispiel. Nimm einfach mal eine Person, wo es ganz plump ist, wo du einfach weißt, das ist echt nicht in Ordnung, wie sie sich gerade benimmt. und du hast so Rachegelüste. Mhm. Aber wenn du dann ganz empathisch hinschaust und verstehst, wo kommt das eigentlich her?
Ja.
Warum macht die das?
Da kann ein Schlüssel liegen. Ich habe mit einer Hörerin diese Woche ein bisschen hin und her geschrieben, weil die Beispiele gefunden hat. Sie hatte sofort mit Rache assoziiert Google-Bewertungen. Das ist wirklich gut. Ich werde ihre Sprachnachricht gleich auch mal einspielen.
Ja.
Aber noch vorweg, sie hat dann auch mit mir darüber geschrieben, dass es ja um Gerechtigkeit geht, die man wiederherstellen will. Du fühlst dich ungerecht behandelt.
Genau.
Und deine Rachelust ist ein sehr natürlicher Impuls auch, den wir haben, um eine Verletzte, du hast auch den Begriff in Ordnung verwendet, etwas in Unordnung geraten, in Ungleichgewicht geratenes durch Payback, durch Genugtuung, Rückzahlung, Heimzahlung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und dann hatte sie so gesagt, ist denn Gerechtigkeit wirklich nur subjektiv? Und ich glaube schon, Gerechtigkeit ist eine Fiktion. Wir schaffen dadurch nicht fiktive, ganz reale Tatsachen, wenn wir Rache üben, wenn wir dann aufgrund unseres Gerechtigkeitsempfindens irgendetwas machen. Aber eigentlich ist Gerechtigkeit erstmal eine Story, eine Erzählung. Und genau deshalb funktioniert, was du da gerade sagst, manchmal wirklich die Frage danach, woher kommt denn das Verhalten der anderen Person? Denn das ist Teil einer Story. Mhm. Und allein darin, wenn du dann was siehst, wenn du wirklich was findest, kann ein bisschen das Gefühl von Gerechtigkeit oder mehr Balance oder so wieder hergestellt werden. Weil du checkst, dass die andere Person auch nicht in Ordnung ist. Ich spiele mal ihren Beitrag über Google-Bewertungen ein.
Ich dachte, ich bin voll die Expertin, was Rache angeht, weil mir als erstes Google-Bewertungen eingefallen sind. Aber das stimmt gar nicht, weil Google-Bewertungen spalten sich auf in Rache aus gekränkter Eitelkeit und berechtigte Kritik. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, dass Franzosen sich ganz anders ausdrücken bei Bewertungen als Deutsche. Der Deutsche schreibt oft in Ich-Perspektive, wohingegen der Franzose eher beschreibt, wie sein Gegenüber auf ihn reagiert. Also der Deutsche ist genervt und der Franzose schreibt halt, der Wachmann strahlte Verachtung aus. Das finde ich schon mal sehr interessant. Auf alle Fälle ist es von mir eine Empfehlung, Google-Bewertungen zu lesen, weil es macht einen unglaublichen Spaß. Also ich habe sehr viel Freude daran. Und man lernt auch Land und Leute besser kennen, je nachdem, in welchem Land man Bewertungen liest. Ja, für alle, die jetzt neugierig geworden sind, ich empfehle da als Einstieg zum Beispiel die Bewertung von den Toiletten im australischen Outback an einer Tankstelle oder an den Tankstellen, so viele gibt es da gar nicht, wo sich dann auch gleich eine Diskussion entspinnt, ob der Pächter ein Serienmörder ist, weil dort Menschen verschwinden sollen. Also, ja, ob das jetzt eine berechtigte Kritik ist oder eine Rache, kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle, ja, stürzt euch in die Welt der Google-Bewertung, weil es macht wirklich Spaß.
Ich wünschte, ich könnte ihr eine Google-Bewertung für diese Sprachnachricht schreiben.
Ja.
Das ist so fantastisch. Und wie schlau, es ist so schlau zu sagen Land und Leute.
Sie lernt dadurch die komplette Welt kennen.
Ja.
Sie hat mir auch beschrieben, was ihr bei Berlin auffällt. Wenn man dort, sie hat auch eine Menge Bewertungen geschickt. Random, irgendwie hier und da von irgendeinem Rewe oder so.
Mhm.
Sie sagt, die Tendenz in Berlin ist, gerne mal Prügel anzudrohen.
Oh, das glaube ich.
Ne?
Berlin hat schon ein bisschen random Gewaltfantasien.
Ja, so. Und auch ausgeübte. Ja.
Ja.
Also es scheint relativ zuverlässig auch zu sein, was sie da über Land und Leute lernt.
Hast du schon mal Google-Bewertungen geschrieben?
Eine einzige. Und du weißt, worum es geht. Weil es um dich ging. Du wurdest attackiert.
Oh, ja.
Also sehr schlecht behandelt. In einem Lokal in Dresden. Komm, die Rache sparen wir uns jetzt aber zu sagen, welches es war, weil
Nein.
Das ist auch wieder ein paar Jahre her. Wir waren dort frühstücken und es gab halt ein Buffet und wir waren mit meiner Familie und dir da.
Ja.
Und du hast halt nicht wirklich viel essen können, hast deswegen gesagt, nee, ich bin nicht dabei, ich brauche das Buffet nicht. Und die haben danach die ganze Zeit geguckt, ob du klaust.
Naja, ich habe nicht gesagt, ich brauche das Buffet nicht, sondern ich wollte was Kleines bestellen, weil ich wusste, ich
nur
kann
ein
jetzt
Brötchen
nicht
oder so, ja.
All you can eat machen. Und dann haben die haben halt die ganze Zeit gedacht, ich würde klauen.
Mhm.
Und die haben mich halt auch echt scheiße behandelt, also
ja. Richtig
scheiße. Ich glaube, da gibt es so ein kleines Muster, weil ich kenne kaum deutsche Freunde, die damals in irgendwelchen Malls oder so beschuldigt worden wären, dass sie geklaut hätten. Und bei mir war das super oft schon. Wie oft wurde ich, sogar nicht sogar auch einmal hier in Berlin oder so, wo die Leute einfach denken, ich würde klauen. Und bis heute denke ich, wenn mich irgendjemand anspricht von der Security oder generell jemand in der Mall, dass die Leute denken, dass ich klaue.
Ich spare mir jetzt die Frage, ob du mal bei Schlecker geklaut hast.
Ich habe noch nie in meinem Leben geklaut. Noch nie. Das kann ich hier, Ehrenwort, ich habe noch nie geklaut. Ich kann auch
nicht
schwarz
sein. Weißt du, was die Scheiße ist? Huh? Es liegt nicht an mir, dass ich dich jetzt dran kriege, sondern du hast selber schon im Podcast die Geschichte erzählt, dass du aus dem Kiosk Sachen geklaut hast.
Das ist was anderes.
Und Eis gegessen und die Packung wieder in die Gefriertruhe gelegt.
Das ist Familie. Da habe ich meiner Mutter klargemacht, du gibst mir zu wenig, du könntest mir mehr geben. Aber bei fremden Leuten wirklich noch nie.
Okay.
Ich hoffe, ich habe nichts anderes erzählt und habe es schon wieder vergessen.
Nee, das wüsste ich nicht. Nee. Ich weiß, dass mal Schlecker-Klauen Thema war und dass alle darauf reagiert haben.
Die Community hat bei Schlecker geklaut.
Ja klar, das war doch der Tenor, ne? Wer hat denn nicht bei Schlecker geklaut?
Ja.
Ich auch nicht.
Siehst du?
Ich habe ein Experiment, das ich mit dir machen will.
Okay.
Wir haben schon mal über dieses Gefangenendilemma der Spieltheorie geredet. Ich glaube sogar in Couple of Games, ist ja auch egal. Also wirklich dieses, du kannst zwei Dinge tun, kooperieren oder mich verraten.
Ich habe dich doch direkt verraten.
Du hast mich sofort verraten und dann so getan, als wäre das ein Versehen.
Mhm.
Es gibt so viele interessante Spiele in der Spieltheorie, bei denen es darum geht, ob man kooperiert, sich verrät und dann vor allem, ob man Rache übt, wenn man verraten wurde. Machen wir eine Variation von diesem Spiel, dass wir wirklich jetzt hier in unseren Gedanken, in der Theorie machen können und ihr alle könnt mitspielen. Stell dir vor, Iris, dir werden 100 Euro in die Hand gegeben.
Mhm.
Mit der Bedingung, du musst mit mir teilen, damit wir beide etwas davon behalten. Also, damit wir beide diese 100 Euro behalten. Aber du kannst entscheiden, wie viel du mir davon abgibst. Wie viel gibst du mir ab?
Ich gebe dir 90 Euro.
Oh, Wahnsinn.
Ja, aber mir langt ein Zehner. Da würde ich noch uns was Schönes zu essen davon kaufen. So eine Kleinigkeit. Und 90 Euro gebe ich dir.
Wow. Ich weiß sogar, dass du das gerade nicht einfach nur sagst, weil wir aufnehmen, sondern das stimmt halt.
Ja, ich muss immer teilen. Geld muss ich auch immer teilen, sonst macht mir Geld keinen Spaß.
Aber guck, wie teilen, wie viel du abgeben willst.
Ja.
Das ist, ja, okay. Super Voraussetzungen für die nächste Variante. Stell dir vor, dieses Spiel wird jetzt mit einer fremden Person gespielt. Die ist dir auch nicht sympathisch auf Anhieb. Und die Person kriegt das Geld. Dieser Person wird gesagt, hier, 100 Euro, du musst mit Iris teilen. So viel, wie du willst, musst du ihr abgeben. Und nur wenn Iris es annimmt, dürft ihr beide das Geld behalten. Wenn du sagst, nee, das nehme ich nicht an, kriegt keiner von euch Geld. Und diese fremde Person, die dir nicht sympathisch ist, bietet dir 1 Euro an.
Ja.
Nimmst du?
Ja, klar.
Na scheiße, du hast mein komplettes Experiment damit zunichte gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, der normale Impuls, den wir alle haben, ist zu sagen, nee, für 1 Euro, nee, dann behältst du keine 99, Freundchen.
Ja, das ist mein Problem. Das ist ja echt mein Problem im Leben. Natürlich sage ich dann ja klar, weil ich weiß, die anderen sind Wichser und die behalten 99 Euro. Ich würde es nicht machen, aber das ist etwas, was ich schon im Leben gelernt habe und ich finde die dann alle dumm.
Aber und du gehst mit 1 Euro nach Hause und du hast kein schlechtes Gefühl?
Nee, aber das ist es, wenn, also pass auf, die Bedingungen müssen klar gemacht werden.
Ja.
Hätte ich jetzt gar kein Geld und ich hätte nur 1 Euro und ich wüsste, ich brauche dieses Geld, dann wäre es anders. Dann wäre ich wirklich, dass ich sagen würde, nee, auf gar keinen Fall. Ich nehme nicht nur 1 Euro, weil ich bräuchte das Geld.
Und dann würdest du quasi die Person bestrafen.
Ja, genau. Wenn ich jetzt aber Geld habe, ne, und ich kriege irgendwie von so einem Ding nur 1 Euro, dann denke ich mir, ja gut, dann charakterlos halt, ne? Aber mach mal.
Na gut, aber dann hast du mich immerhin an der Stelle jetzt, wenn du diese...
Ja, okay, ich habe kein Geld.
Ja.
Wir machen es so, ich habe kein Geld, ich brauche das Geld.
Ja.
Die Person, wenn wir 1 Euro geben, vergiss es.
So,
und
das ist irrational. Du gehst mit 0 Euro nach Hause statt mit 1.
Ja.
Du hättest immerhin 1, du wärst deinem Ziel, Geld zu haben, das du ja brauchst, 1 Euro näher.
Ja.
Und das ist das, was dieses Experiment beweist. Du bist wirklich eine Ausnahme. Damit, dass du noch Bedürftigkeit als Faktor mit dazu brauchst, die meisten Menschen in diesem Experiment akzeptieren die Ungerechtigkeit nicht und sagen, nee, dann kriegen wir beide nichts. Rache.
Ja, das ist das. Ich denke das ja auch gar nicht so. Bei manchen Leuten, zum Beispiel, wenn ich weiß, die sind geizig, dann frage ich mich immer, wo kommt das her? Dann weiß ich, woher das kommt und dann denke ich mir, dann behalt mal schön dein Geld. Ich lade die dann sogar manchmal noch ein.
Das ist echt krass.
Ich weiß, ne? Es ist nicht schlau, was ich da mache. Natürlich nicht schlau. Ich kaufe ja auch Menschen, Matthias. Ich finde das ja klasse.
Okay. Schwappt komplett ins Gegenteil. Jetzt zeig deine Schattenseite. Menschenhändlerin Iris.
Nein, ich finde es einfach irgendwie gut. Du kannst so viele Leute stilllegen, indem du die einfach.
Liquidieren quasi, ne?
Ja, genau.
Willi, ausschalten.
Nein, nicht ausschalten.
Mach ruhig weiter. Rhetorik ist beeindruckend.
Da will du einfach die ein bisschen einlädst. Und wenn es dir nicht wehtut, die anderen einzuladen, dann sind die ein bisschen ruhiger, weißt du? Das finde ich ganz
ruhiger. Yeah. Man könnte so vieles erwarten. Die sind dir dann zugewandter,
nee, zugewandter
fühlen sich
sind
irgendwo
die nicht.
In deiner Schuld, denken, dass sie dir viel zurückgeben müssen. Nee, du spekulierst darauf, dass du mehr bekommst, als
Nein,
du gegeben hast oder so. Nichts davon. Es geht dir um Ruhe. Du willst einfach nur, dass sie die Schnauze halten.
Ich will einfach, dass sie die Schnauze halten. Ich erwarte gar nichts. Ich weiß, sie geben mir nichts. Aber ich will einfach Schnauze.
Ja.
Und zwar vielleicht für 2 Stunden bei einem Essen, weil die wissen, jetzt können sie es nicht bringen, irgendeine Scheiße zu bringen. Und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich habe mir Ruhe gekauft.
Das ist dann relativ günstiges Schweigegeld. Jetzt ist natürlich die Frage, worüber geschwiegen werden muss bei dir.
Die sollen einfach so die Fresse halten, denen, weißt du? Ja.
Wollen wir noch eine Sprachnachricht einspielen?
Ja.
Hallo liebe Iris, mein Name ist Franzi und ich bin ein bisschen verschnupft, seht's mir bitte nach. Ich habe eine lustige Geschichte, die schon 20 Jahre her ist. Ich bin mittlerweile 37, habe einen jüngeren Bruder, der ist 5 Jahre jünger. Und wie man das so macht als Teenies, man geht sich höllisch auf den Keks und ich habe bei DM mal Kaltbackstreifen to go an der Kasse mitbekommen als Giveaway. Und mein Bruder fragte mich, was das ist. Und der Frage bin ich natürlich nachgekommen. Habe sie ihm auf eine Augenbraue geklebt und habe ihm quasi die eine Augenbraue entwachst. Und dann habe ich ihm eingeredet, dass es ja total doof aussieht und wir müssen unbedingt noch die zweite Augenbraue entwachsen. Und so habe ich meinem Bruder beide Augenbrauen entfernt und er hatte 2 rote Balken. Und hatte sehr lange Freude damit und ich habe tierischen Ärger bekommen. Aber Rache unter Geschwistern ist ja bekanntlich die schönste Rache.
Dieses Geräusch am Schluss,
ja.
Das ist der Bruder, der mit dem Rasierer ankommt.
Ja.
Epilierer, jetzt kriegt sie die Augenbrauen weg. Hast du dich mit deinem Bruder rachemäßig betätigt als Kind?
Nee, der war 8 Jahre älter. Also er ist immer noch 8 Jahre älter. Nee, der hat immer auf mich aufgepasst und so. Ich habe den halt krass genervt. So.
Ja.
Aber er ist eigentlich der Leidtragende, nicht ich.
Oh, ich erkenne da ein Muster. Bei dir ist der Bruder der Leidtragende, bei ihr in der Nachricht gerade war der Bruder der Leidtragende und ich als Bruder, ich war auch immer der Leidtragende. Ich
das stimmt absolut nicht. Deine Schwester erzählt immer, dass du nur Scheiße gemacht hast früher.
Das stimmt auch. Ja. Es gab aber nichts wirklich so Richtung Blutrache, heftige Dinge oder so, das nicht. Ich krieg's aber bei unseren Nachbarskindern zum Beispiel mit, was wieder genau dieser Punkt mit dem Verständnis für den anderen ist. Da ist ein Junge 5 oder wird 5 und sein jüngerer Bruder ist 2. Der 5-Jährige behandelt den 2-Jährigen scheiße. Schubst ihn viel zu hart auf der Schaukel. Es ist ihm egal, wenn er runterfällt und weint und so. Und habe ich gesagt, ey, was machst du mit deinem kleinen Bruder? Und darauf kommt dann, der hat mich auch schlecht behandelt. Der hat mir letztens den Zahn irgendwie angehauen und dann ist da ein Stück abgebrochen. Guck hier. Und dann sag ich, ja, aber der ist noch nicht mal 2. Das hat er sich doch nicht gemerkt. Der hat das doch nicht absichtlich gemacht. Es fehlt noch die Reife und das Verständnis dafür, wie absichtlich der andere überhaupt etwas getan hat, damit eine Rache überhaupt gerechtfertigt ist, sinnvoll ist. Dass die andere Person daraus was lernt, dass der 2-Jährige sagt, ach stimmt, das hätte ich nicht machen sollen.
Hast du dein Verhalten reflektiert?
Ja, genau.
Ja, aber das ist so, das Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel, warum ich das nicht so gut finde, wenn man so Rache üben will. Ich mag das eher, wenn man so die Kontenance bewahrt, weißt du, wenn man ein bisschen stilvoll mit dem Ganzen umgeht.
Aber es gibt, wenn du das so pauschal sagst über Rache, schon nochmal 2 Thesen, die hier aufeinander prallen. Die eine ist, ohne Rache gäbe es die Menschheit nicht mehr. Geschichtsrückblick über die gesamte Evolutionsgeschichte der Menschheit. Wenn wir keine Angst hätten vor der Rache der anderen, dann würden wir uns auch an keine Gesetze halten. Also dann hätten wir nie wirklich ein gemeinschaftliches Miteinander gelernt, weil wir einfach, es wäre das Recht des Stärksten, immer. Und es hätte keine Zivilisation mit Regeln gegeben.
Weil du zum Beispiel nicht mehr in den Knast kommst, wenn du jemanden umbringst.
Genau. Oder so. Wobei man jetzt bei Knast natürlich auch wieder eine Trennlinie ziehen kann und sagen kann, das ist keine Rache mehr. Ist ja auch eine interessante Frage. Das ist, was ist Strafe, was ist Rache?
Mhm.
Aber hier ist die Schnittmenge. Rache kann ja den Zweck der Strafe erfüllen, dass du abgeschreckt bist, etwas zu tun, weil du Angst haben musst vor einer heftigen Rache.
Mhm.
Und die andere These, die können wir gerade ein bisschen beobachten, dass unser unendliches Bedürfnis nach Rache als Menschheit dazu beiträgt, dass wir bald nicht mehr da sind, weil es überall brennt. Und fast überall ist der Motivator dahinter, ich will mich rächen, ich gebe dir zurück, was du mir angetan hast.
Ich muss halt immer an solche Gangs denken oder an Hip-Hopper. Es tut mir leid, das zu sagen, aber da ist auch echt vieles verdammt peinlich. Wenn die da von ihren Rache, weißt du, da hat doch immer irgendeiner mit dem anderen Beef und dann kommt Rache hinzu und ich denke mir immer, Jungs, Mädels, das ist so unangenehm, dazu zu gucken. Das ist, ich finde es wirklich unangenehm.
Glaubst du, es ist was nur Menschliches? Dieses Drama um die Rache, um die lange, auch vor allem wirklich die lang aufgeschobene Rache, später erst.
Oh, Tiere und Rache. Gibt's das?
Ja.
Erzähl.
Ich habe eine Wahnsinnsgeschichte. 1997 in Sibirien hat ein Tiger sich gerecht. Es ist einfach wirklich, es ist eine richtig beschissene Geschichte. Für den Mann, dem es passiert ist. Wladimir Markov, der war unterwegs in den Wäldern und sieht dann da plötzlich ein angebissenes Wildschwein, getötet und halb aufgegessen. Und er denkt sich, ja scheiße, das war's. Das kann nur hier so ein sibirischer Tiger gewesen sein. Und der ist wahrscheinlich jetzt abgehauen, weil ich hier Geräusche gemacht habe beim Laufen. Der lauert mir jetzt auf. Ich habe nur eine Chance. Ich töte ihn, bevor er mich tötet. Er hat ein Gewehr dabei, schaut sich um, dreht sich im Kreis. Wo kommt er? Wo kommt er? Tatsächlich kam dieser Tiger rausgeschossen aus irgendeinem Gebüsch auf ihn zu. Er schießt. Der Tiger ist getroffen. Aber nicht tödlich, sondern rennt weg. Und da wusste Markov auch weiterhin, scheiße, ich bin trotzdem tot. Weil der zieht sich jetzt zurück. Aber diese Tiere, die üben Rache. Er ist weg aus dem Wald. Er war 48 Stunden weg. In der Hoffnung, dass er das Ganze noch überleben wird. Und der Tiger hat die Fährte aufgenommen und hat sich bei seinem Haus versteckt. Und hat 48 Stunden dort gewartet. Und ihn dann getötet.
Woher wusste der Tiger, wo er wohnt?
Er hat den Geruch einfach verfolgt.
Oh.
Wo kam der her? Den Weg zurück zu seinem Haus verfolgt. Dort roch es besonders intensiv nach ihm. Mhm. Also klar, hier. Und da hat er sich dann auf die Lauer gelegt. Und dann, auch interessant für alle, die oft True Crime Podcasts hören, da ist das ja das ständig wiederkehrende Motiv, dass man am Tatort oft schon was vom Motiv erkennen kann, wie denn eigentlich die Leiche zugerichtet ist. Ob man sie überhaupt noch identifizieren kann und so. Ne? Das sagt ja immer was darüber, welches Rachemotiv möglicherweise dahinter steckte. Dieser Tiger hat den Markov zur Unkenntlichkeit zerfetzt. In Einzelteile zerlegt, die zerstreut und so. Richtig heftig.
Der hat keine gute Laune gehabt.
Ne.
Aber es funktioniert. Ich würde mich mit dem Tiger nicht anlegen.
Ja, aber du würdest dann halt auch einfach nie im Wald spazieren gehen.
Auf gar keinen Fall würde ich im Wald spazieren gehen.
Das ist ja nun wirklich nicht seine Schuld gewesen, ne? Du bist da unterwegs und dann liegt da auf einmal so ein angebissenes Wildschwein und du weißt, fuck, das ist schon tragisch. Die Geschichte dazu hänge ich euch auch in die Shownotes. Die ist wirklich interessant. Überhaupt haben wir zum Thema Rache einige sehr interessante Artikel, die auch Patricia wieder mit dazu beigetragen hat. Da hänge ich euch die spannendsten in die Shownotes. Einen davon will ich nur kurz noch erwähnen, auch wenn wir da noch nicht ins Detail gehen. Das können wir nämlich nächstes Mal machen. Narzissten gelten als besonders rachsüchtig, auch in Experimenten. Wollen wir nächste Folge Couple of Narcissists machen?
Ja, ich habe so Bock auf das Thema.
Dann packen wir es jetzt an. Ja. Also schickt uns dazu zur nächsten Folge gerne Nachrichten, Fragen. Und ihr wisst schon, Scheißprobleme, Post vom Arschloch, vielleicht einen Shitmove der Woche. Alles rund ums Thema Narzissmus.
Hast du eine Sage zum Thema
heute? Oh, diesmal haben wir sogar noch eine Sprachnachricht, die ein Outro mit einer Sage anmoderiert.
Moin ihr zwei. Ich habe überlegt, wie mich das Thema Rache überhaupt im Alltag irgendwie betrifft. Also sonst trifft man das ja eher so in Filmen oder sowas an. Keine Ahnung, fast jeder Tarantino-Film, die von Rache handeln und es ist auch immer unterhaltsam. Ich habe auch das Gefühl, dass Rache so ein Cheatcode für eine relativ okaye Handlung in einem Film ist. Aber so privat bin ich eigentlich ein sehr ruhiger Mensch und gebe Leuten auch gerne eine zweite Chance. Aber wenn Leute, die ich gern habe, irgendwie Ungerechtigkeit erfahren oder generell Ungerechtigkeit im Raum steht, finde ich, sollte da was getan werden, damit die aus der Welt geschafft wird. Ich hatte mal die Situation, dass ein Ü30-Typ sich an eine Minderjährige rangemacht hat und alle Leute angepöbelt hat und so weiter. Und da bin ich dann dazwischen gegangen. Ich frage mich, ob auch Rache immer was mit Gewalt zu tun haben muss im Umkehrschluss oder ob Rache auch anders sich äußern kann. Vielleicht habt ihr dazu einen Tag. Gibt bestimmt auch diverse griechische Geschichten wieder dazu.
Ja, es gibt natürlich Unmengen an griechischen Sagen, die alle irgendwas mit Rache zu tun haben. Aber ich kann keine von denen erzählen, die ohne Gewalt auskommen. Die habe ich zum Teil schon erzählt, aber ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, ich führe diesmal die Orestie zu Ende. Heute geht's um Orest und um genau das, was er gerade in seiner Sprachnachricht auch gefragt hat. Wie sieht's aus mit diesem Bedürfnis, andere zu rächen? Das ist auch so interessant an dem Wort, dass man jemand anderen rächen kann. Es gibt wenige Wörter, bei denen das so ist. Dass man sagt, ich lache mich kaputt, aber nicht, ich lache dich kaputt oder so. Weißt du, etwas, das diese Doppelfunktion hat. Also, kommen wir zum Ende dieser großen Saga über Generationen hinweg. Wir fangen an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Agamemnon, dieses riesige Arschloch, das seine Tochter Iphigenie einfach hat töten lassen. Hat gesagt, ja, mir doch egal. Dann wird Iphigenie halt geopfert. Clytemnestra, die Mutter, die du Chlamydia genannt hast, fand das natürlich scheiße und hat sich also dafür schon gerecht. Und sie hatte richtig lange Zeit, denn der Trojanische Krieg fing ja danach erst an. Und Agamemnon war in diesem Krieg. 10 Jahre war er weg. Das war die Zeit, in der sie einen Plan schmieden konnte. Und sie hat sich verbündet mit Aegisthus. Den kennen wir auch schon. Die Killermaschine am Ende von Mind Controls. Jemand, der 18 Jahre großgezogen wurde, um einfach nur zu töten. Mit dem tut sich Clytemnestra zusammen. Das wird auch sehr kritisch beäugt von den Bewohnern in Mykene, die sagen, was ist das? Vor allem, wenn man die Verwandtschaftsverhältnisse da mal überprüft. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Nach 10 Jahren kommt Agamemnon zurück aus dem Trojanischen Krieg, bringt auch noch eine Geliebte mit, auch eine, der wir schon mal begegnet sind, nämlich Kassandra, die Seherin, der niemand glaubt. Die bringt er mit. Und auch wieder, als sie durch dieses Löwentor in Mykene gehen, sagt Kassandra, wir sollten hier nicht durchgehen, wir werden sterben. Aber keiner glaubt ihr, Agamemnon auch nicht, nimmt sie mit rein. Und Clytemnestra sagt, ach, da bist du ja, mein Geliebter. Ach, eine Geliebte hast du auch mitgebracht, mir egal. Hier, da ist das Bad, da kann sie sich frisch machen. Kassandra geht ins Bad, dort wartet Aegisthus und bringt sie um, prügelt sie tot. Agamemnon nimmt später auch ein Bad und Clytemnestra selber wirft ein Netz über ihn, in dem er sich verheddert. Und dann nimmt sie eine Axt und schlägt ihn tot. Jetzt gibt es ja diese Kinder von Agamemnon und Clytemnestra. Iphigenie war ja die eine. Es gab aber eine jüngere Schwester, die heißt Elektra. Elektra ist so das Gegenstück zu Ödipus. Es gibt den Elektra-Komplex. Also wenn Mädchen eine starke Bindung zum Vater haben, die vielleicht hier und da mal nicht so ganz gesund und viel zu fixiert ist. Ne? Elektra ist Zeugin dieses Mordes. Und setzt den Rachekreislauf fort. Sie kann es nicht selber tun, aber sie weiß, sie hat noch einen jüngeren Bruder. Und das ist Orest. Orest ist aber nicht da, weil Clytemnestra ihn zur Welt gebracht hat, nachdem Agamemnon schon im Trojanischen Krieg war. Und sie hat ihn weggeschickt. Sie hat ihn in eine andere Familie gegeben, zu Verwandten. Weil sie wusste, das ist hier einfach dieser Tantalidenfluch. Alle werden hier einander töten und so. Der muss weg. Und Orest ist wunderbar aufgewachsen, der ist jetzt ungefähr 16 und der hatte einfach eine unbeschwerte Kindheit, der hat die Sagen von Herakles nachgespielt mit seinem besten Freund, Pylades. Und er kommt, Elektra macht sich auf die Suche nach ihm, er sitzt gerade irgendwo draußen rum an einem Fluss, sie kommt zu ihm und sagt, du kennst mich nicht. Und Orest sagt, ja, das stimmt, ich kenne dich nicht. Ich bin deine Schwester, Elektra. Sagt, ja, ich weiß nicht, dass ich eine Schwester habe. Und dann erzählt sie ihm die komplette Geschichte, alles. Und verlangt von ihm, dass er seine eigene Mutter, die er nie kennengelernt hat, und Aegisthus töten muss. Und er sagt, das kann ich nicht machen. Und er spricht mit seinem besten Freund Pylades darüber. Und er sagt, ach, das kannst du auf gar keinen Fall machen und wir müssen hier weg. Elektra fordert es. Dann gehen sie zum Orakel, die beiden Jungs, Orest und Pylades. Und erwarten, dass das Orakel sagt, man darf seine eigene Mutter nicht töten, ist doch klar. Aber das Orakel sagt auch, doch, da hat Elektra recht. Du musst diese Rache verüben.
So ein Arschloch.
Naja, das Orakel ist halt immer auf Drogen, ne? Das sagt einfach irgendwas im Rausch. Pylades rät ihm noch davon ab und sagt, komm, wir ziehen einfach irgendwo anders hin, wo es gar keine Götter und kein Orakel und nichts gibt. Aber Orest hat schon diese Propaganda jetzt in sich. Und er will die Rache wirklich durchführen. Er macht's mit einer List, er geht nach Mykene, alles wie Elektra ihm gesagt hat. Und er sagt, er trifft auf seine Mutter, die nicht weiß, dass das ihr Sohn ist. Er sagt, ich habe eine schlechte Nachricht für dich, dein Sohn Orest ist gestorben. Auch so ein bisschen, um zu testen, wie sie darauf reagieren würde. Und Clytemnestra macht den Fehler, dass sie glücklich darauf reagiert. Warum? Weil sie ja weiß, dass dieser Fluch in der Welt ist. Und weil sie denkt, na wenigstens ist er schon tot. Das Schlimmste steht ihm nicht mehr bevor. Alles eskaliert, alles brennt, alles ist nur Blut, überall ist Rache. Wenigstens hat der es schon hinter sich. Deshalb zeichnet sich Erleichterung auf ihrem Gesicht ab. Natürlich missversteht Orest das. Und er gibt sich spätestens dann zu erkennen, als er losrennt und Aegisthus umbringt. Den findet er irgendwo im Wald. Er schlägt ihn von hinten und rennt wieder zurück zu seiner Mutter. Und die reißt ihr Kleid auf und zeigt ihm die Brust und sagt, schau, da hab ich dich, als du ein Säugling warst, genährt. Ich bin deine eigene Mutter. Du bist Orest, du kannst mich nicht umbringen. Iris, er tut's. Er bringt sie um.
Das ist das Ende der Geschichte, ne?
Noch während er es tut, fahren diese Rachegöttinnen, die Irinien, wo ich auch mal erzählt habe, wie die entstanden sind, in ihn ein und quälen ihn. Er ist vom schlechtesten Gewissen geplagt, das es wahrscheinlich je gegeben hat. Aber er hat das gemacht, ja.
Gut, dann wünschen wir euch eine schöne Woche.
Ja, du hast das Schlusswort, bitte.
Es passt ganz gut zur Zeit.
Schreibt uns doch Bewertungen, an denen wir erkennen können, aus welcher Region ihr seid.
Macht's gut.